Missing Link Original.
Wie können wir denn diesen vermeintlich großen Austausch verhindern? Das geht ja nur mit vielen neuen weißen Kindern. Und wie kriegen wir diese weißen Kinder? Ja, indem wir viele weiße Frauen dazu bringen, dass sie eben sich wieder zurückziehen auf diesen sehr, sehr traditionellen Wert der Kernfamilie.
Und gleichzeitig hat man was Ähnliches beobachten können auf rechtsextremistischer Seite, wo auch viele Männer, viele frauenfeindliche Männer sogar und Influencer dazu aufgerufen haben, mehr Frauen in die Bewegung zu holen und das Ganze auch als ermächtigend darzustellen.
Willkommen zur neuen Folge von Ganz offen gesagt. Mein Name ist Michelle Reimann, ich bin Gastmoderator einer Serie zum Thema Was lernen wir von Donald Trump? Wir reden in dieser Folge darüber, wie sich die konservative Verschiebung in der Gesellschaft, die in den USA schon lange abzusehen ist, inzwischen nach Europa verschiebt. Meine Gesprächspartnerinnen für diese Folge sind Julia Ebner vom Institute for Strategic Dialogue der Universität Oxford, Extremismusforscherin, und Barbara Haas, Podcastleiterin der Kleinen Zeitung und auch Autorin zu diesem Thema. Wir klären hier in einer Transparenzpassage bei Ganz offen gesagt immer, woher wir uns kennen und ob wir per Du sind auch. Wir, also aus meiner Perspektive, kennen uns alle aus politisch-medialer Zusammenarbeit irgendwann in den letzten Jahren und haben ein österreichisch-professionelles Du, aus meiner Perspektive.
Auf jeden Fall. Von meiner Seite auch gerne per Du. Wir kennen uns gut und können gern per Du sein.
Genau, von mir aus auch.
Es geht, in der letzten Folge ging es um Peter Thiel und wie die Eliten, Tech-Eliten mit auf Donald Trump Einfluss nehmen, gemeinsam mit seinem politischen Umfeld versuchen, konservative, teilweise sehr extreme Politik da einfließen zu lassen in die US-Politik. Seitdem ist innerhalb weniger Tage etwas passiert. Es wurde ein Protokoll öffentlich von einer Geheimgruppe, zu der Peter Thiel eingeladen hat, zu einem Treffen, 200 Namen von NATO-Generälen über Konzernchefs bis zu Spitzenpolitikern, Politikerinnen aus der Europäischen Union. Das zeigt noch stärker, finde ich, als wir das letzte Mal diskutieren konnten, wie eng hier ein zentrales, im Hintergrund arbeitendes Netzwerk sich auch austauscht. Heute wollen wir darüber reden, wie diese inhaltliche, man kann auch sagen ideologische Verschiebung in die Breite geht. Julia Ebner hat mehrere Bücher dazu geschrieben, wie Massenradikalisierung stattfindet. Das ist einer der Titel dieser Bücher. Und hat sich eingeschleust, ist das das richtige Wort? Ich glaube schon, in verschiedene Chatgruppen, sowohl von rechtsextremen nationalistischen Gruppen als auch von islamistischen Gruppen, um als Forscherin da zu beobachten, wie diese extrem konservativen Gedankenwelten sich ausbreiten und radikalisieren. Was denkst du dabei, wenn du siehst, wie sich das auch in Europa in die Masse bewegt?
Ja, ich fand es enorm beunruhigend in den letzten Jahren. Ich habe begonnen, vor 10 Jahren ungefähr zu diesem Thema zu forschen und habe mir die radikalsten Ecken im Internet damals angeschaut und die ganz extremen, teilweise auch gewaltbereiten Bewegungen. Habe dort auch Zeit undercover in diesen Bewegungen verbracht. Und in den letzten paar Jahren haben sich viele dieser radikalen Ideen immer mehr auch in die Mitte der Gesellschaft vorgearbeitet und wurden auch zum Teil, also auch die Narrative und Verschwörungsmythen, zum Beispiel rund um den großen Austausch, das Thema Remigration, sind wirklich normalisiert worden und haben teilweise es geschafft, bis in die obersten politischen Ränge sich vorzuarbeiten. Und das hat mich schon schockiert, vor allem, ja, mit auch den Einblicken, die ich damals bekommen habe, zum Beispiel, als ich undercover bei der Identitären Bewegung war, wo sie auch darüber gesprochen haben, wie ihr längerfristiger Plan es ist, bis in die politischen Kreise ihren Einfluss auszuweiten und auch einen direkten Einfluss zu nehmen auf die Politik und auf die weitere gesellschaftliche Entwicklung. Und das haben sie doch relativ erfolgreich in den letzten Jahren geschafft. Genauso steht es um Verschwörungsmythen wie QAnon und auch andere Ideologien, die dem extremen Spektrum angehören ursprünglich und die es geschafft haben, immer mehr auch den gesellschaftlichen Diskurs zu beeinflussen und zu erobern.
Wie sich das in die Breite bewegt hat, zeigt das Buch von Barbara großartig. Es heißt Bullshit mit Blümchenkleid und geht um das Thema, wie extrem konservative Familienbilder, Frauenbilder plötzlich breitenwirksam sind.
Ja, ich finde es ganz interessant, Julia. Natürlich, ich habe ja mit dir auch gesprochen im Zuge dieses Buches, gerade was die rechten Ideologien und die rechte Politik betrifft. Der Ursprungsgedanke war die Überlegung zu schauen, was ist denn hinter diesem Social-Media-Phänomen der Tradwives, dieser sehr konservativen alten Rollenbilder von Frauen. Was hat eine Frau zu sein? Wie hat eine Frau zu sein? Und diese massive Zunahme auf den Accounts dieser Social-Media-Influencerinnen hat natürlich eine politische Agenda, die sehr versteckt ist, weil sie so schön daherkommt. Also das, was man dort sieht, ist eben die vermeintlich heile Welt, die vermeintlich ruhige und entspannte Welt und scheint eine Antwort zu geben auf diesen sehr gestressten Lifestyle, den viele Menschen in den westlichen Zivilisationen empfinden, viele Frauen empfinden. Und die Verbindung zu sagen, okay, wenn du dich auf deine Weiblichkeit beziehst, also wenn du sagst, okay, ich bin eine Frau, ich kann Kinder gebären und das ist mein Wert, den ich in diese Welt mitbringe. Und das ist übrigens dann auch der einzige Wert, wenn ich den pflege, dann führe ich ein schönes Leben. Das passt natürlich total gut in das, Julia, du hast schon gesagt, diese Remigrationsgedanken. Ja, wie können wir denn diesen vermeintlich großen Austausch verhindern? Das geht ja nur mit vielen neuen weißen Kindern. Und wie kriegen wir diese weißen Kinder? Ja, indem wir viele weiße Frauen dazu bringen, dass sie eben sich wieder zurückziehen auf diesen sehr, sehr traditionellen Wert der Kernfamilie. Und Julia, ich glaube, du kannst das auch sehr gut beobachten, was da in den USA jetzt gerade im politischen Spektrum gerade los ist. Vielleicht kannst du das auch ergänzen mit deinen Beobachtungen aus der jüngeren Vergangenheit.
Ja, absolut. Und es ist total spannend, weil ja gerade dieses Tradwife-Phänomen eins ist, das ein sehr gutes Beispiel ist dafür, wie sich etwas, was sehr radikal war ursprünglich und aus den USA entsprungen ist oder sehr stark ihre, also das ganze Tradwife-Phänomen war ja schon vor ungefähr 10 Jahren in den USA so noch in den Kinderschuhen und es gab einige, vielleicht 1000 Frauen auf Reddit, die aber sehr stark eben in den USA sehr, sehr radikale Bilder von was es bedeutet, Frau zu sein und wie man Familie leben soll, propagiert haben, sehr oft verbunden mit weiß-nationalistischen, also oder ethnisch-nationalistischen Narrativen. Und ich finde es sehr spannend, weil du in deinem Buch sehr deutlich zeigst, wie das Ganze jetzt mittlerweile im deutschsprachigen Raum aber sowas von angekommen ist und insgesamt auf internationaler Ebene jetzt auch nicht mehr ganz so radikal ist oder nicht so explizit auch in der Rhetorik, aber natürlich die Narrative noch mitschwingen und diese sehr radikalen Ideen und Vorstellungen von also Weltanschauungen sehr stark auch dieser Ästhetik, die da verwendet wird, auch eingebaut sind und implizit zumindest hervorkommen. Und das finde ich sehr spannend, weil du auch sehr stark auf diese Themen eingehst, was das mit auch Kultur zu tun hat und mit Sozialisierung und mit wie viele dieser extremen Ideen, und damit habe ich mich auch öfter im Rahmen meiner Bücher beschäftigt, nicht notwendigerweise auf ideologischer oder politischer Ebene transportiert werden, sondern eben über Lifestyle und über Ästhetik. Und das sehen wir bei den Tradwives ganz deutlich, aber auch bei anderen extremistischen Bewegungen, die das Branding und die Optik sehr stark in den Vordergrund gestellt haben, ihrer Taktiken. Aber
da würde mich jetzt interessieren, also es macht ja einen Unterschied, ob jetzt, nehmen wir mal an, da steht dann ein Prediger, der sagt, weiße Frauen haben Kinder zu bekommen und wir wollen möglichst viele davon. Quasi der gesellschaftspolitische, die Perspektive drauf. Ich kann mich entscheiden, eine traditionelle Frau zu werden, die dem Mann gehorcht, weil ich glaube, dass das gesellschaftspolitisch, religiös richtig ist. Oder umgekehrt, aus der individuellen Perspektive, mein Leben wird dadurch besser, dass ich die Komplexität abgebe und mir einfach um nichts anderes zu kümmern habe, als Kuchen zu backen und Kinder zu bekommen. Aus eurer Erfahrung, die ihr diese Szenen recherchiert habt, was ist da der stärkere Antrieb? Ich kann ja noch die Männer, die sich da ihre Machtposition nehmen, nur rational nachvollziehen. Die haben aus meiner Perspektive alle Vorteile. Aber eine Frau, die sich in das begibt und dann auf die Bühne setzt und sagt, ich möchte das sein, wo ist eurer Erfahrung nach deren Antrieb so traditionell zu hören? Wobei ich gar nicht weiß, ob die Tradition früher immer wirklich so war, wie das erzählt wird.
Ja, ich kann vielleicht ein kurzes Beispiel geben, weil es ist auch da spannend, wie ähnlich sich die islamistischen Radikalen oder Extremisten sind und dann die andere Seite der Rechtsextremisten oder ethnischen Nationalisten und auch Frauenfeinde auf rechter Seite, weil sie das alles sehr oft als Ermächtigung der Frau darstellen. Und das auch bei, zum Beispiel, ich war in Dschihadi-Brautgruppen schon vor vielen Jahren, als der IS noch relativ stark war. Online vor allem haben sich diese Frauen zusammengesprochen und haben die westliche Welt so dargestellt, als gäbe es eine viel größere Unterwerfung der Frau als in ihrer Vorstellung eines Kalifats, wo die Frau angeblich ermächtigt wird, auch durch das Tragen der Burka. Was interessant war, weil es eine komplett paradoxe Vorstellung war von wie der Islamische Staat Frauen behandelt, was ja also jetzt doch sehr, sehr klar war, in welchem, also wie die Rollenbilder hier und auch die Frauenrechte hier komplett zu kurz kommen. Und gleichzeitig hat man was Ähnliches beobachten können auf rechtsextremistischer Seite, wo auch viele Männer, viele frauenfeindliche Männer sogar und Influencer dazu aufgerufen haben, mehr Frauen in die Bewegung zu holen und das Ganze auch als ermächtigend darzustellen. Und da gab es dann einige weibliche Influencerinnen und Barbara, du kannst wahrscheinlich mehr dazu sagen, wie das Ganze dann funktioniert auf rhetorischer Ebene und auf wieso viele Frauen davon dann auch überzeugt wurden. Aber einige weibliche Influencerinnen, die das auch dann vorangetrieben haben und geschafft haben, mehr Frauen davon zu überzeugen, dass so ein ultrakonservativer Lebensstil und ein Zurück zur Vergangenheit wünschenswert ist.
Also ich glaube schon, dass es, Michelle, du hast vorher gesagt, da stellt sich dann eine Frau auf die Bühne und sagt, das ist eigentlich das gute Leben, das ist ja schon der erste Widerspruch, dass du ja immer jemanden brauchst, der sozusagen nach vorne geht, auch das ganze Publikum hat, damit auch eben keine Hausfrau ist und nicht zu Hause ist und diese Art von Leben propagiert. Das gibt's im Patriarchat aber leider immer, dass du auch Frauen brauchst, die in dem System mit erzählen, weil wenn es ein Mann erzählen würde, würde es wahrscheinlich die letzte unschlüssige Frau auch noch checken, dass da möglicherweise ein Haken dabei ist. Aber wie schnell das dann von der Ästhetik in eine politische, wirklich problematische Richtung geht, habe ich bemerkt, jetzt erst vor ein paar Tagen, da war der große Turning Point America, Turning Point USA Summit in Texas, für ein Women Leadership Summit. Und Julia, vielleicht kannst du dich erinnern, vor einem Jahr gab es doch dieses auch viel zitierte und kritisierte Video von diesem Pastor Douglas Wilson auf CNN, der da mit seiner Kirche, ein evangelikaler Pastor mit seiner Kirche, das erste Mal so ein bisschen das Frauenwahlrecht in Frage gestellt hat. Und das wurde dann vom jetzigen Kriegsminister, wie er sich bezeichnet, Pete Hegseth, geteilt und hat zu einer großen medialen Debatte geführt. Und jetzt bei diesem Summit vor ein paar Tagen oder Wochen hat man reihenweise Frauen dort sprechen gehört, dass sie natürlich auf ihr Wahlrecht verzichten, weil sie haben ja einen liebevollen Mann, einen christlichen Mann, der für sie sorgt, der ihre Interessen vertritt und sie haben ja andere Werte, andere Ressorts sozusagen in der Familie, um die sie sich kümmern und deswegen brauchen sie das Wahlrecht nicht mehr. Und wie unwidersprochen dass das mittlerweile in der Debatte drinnen ist, das zeigt schon, wie sehr dieser Nährboden gegriffen hat, zu sagen, okay, ich verspreche dir einen schönen Lifestyle, eine gesunde Haut, viele Kinder, die alle glücklich sind. Und dann braucht man auch nicht mehr über ein Wahlrecht diskutieren, weil das kann dann wirklich auch der Haushalt, so wird es ja in den USA genannt, erledigen. Und dann sprechen wir, aber da kannst Julia sicher du auch was dazu sagen, vom Wahlverhalten, also wie sehr auch jetzt nicht nur Republikaner, sondern wirklich auch rechte Nationalisten eigentlich Frauen ja nicht in der Wahlbestimmung mit dabei haben wollen, weil sie eben tendenziell in den USA eher demokratisch wählen.
Ja. Ja, das war wirklich schockierend, sich das anzuschauen, weil es auch auf Social Media eine ganze Debatte gab und tatsächlich von diesen Influencern aus dieser reformiert-christlichen Bewegung, der auch Pete Hegseth angehört. Und da gab es eine ganze Debatte von den Influencern dazu eben, was das für Vorteile hätte, wenn man das Frauenwahlrecht entziehen würde und nur eine Stimme dem Herrn des Hauses übergeben würde. Und für je nachdem, auch abhängig davon, wie viele Kinder im Haushalt oder wie viele Menschen im Haushalt leben. Also eine sehr radikale Vorstellung. Und da gab es zahlreiche Frauen, die hier auch geantwortet haben auf diesen Tweet mit, ja, sofort würde ich mein Wahlrecht abgeben. Und das Versprechen da war nämlich, oder die Art, wie es geframed wurde, war, naja, wenn wir euch das und das geben würden, also im Gegenzug dafür, dass ihr euer Wahlrecht aufgebt, und zwar die Liste war, wenn Abtreibung für immer verboten würde, wenn gleichgeschlechtliche Ehe verboten würde und so weiter, würdet ihr eure Stimme abgeben als Frau an den Herrn an den Mann des Hauses. Und darauf haben viele dieser, das sind natürlich dann ultrakonservative und teilweise auch radikale Followers gewesen, aber viele dieser weiblichen Follower dann mit Ja sofort, ohne nachzudenken, geschrieben. Und das war schon nochmal sehr erschütternd, weil es auch zeigt, diesen Übergang von, genau wie du gesagt hast, Barbara, von wenn zuerst was mit Lifestyle beginnt und auch mit so alltäglichen Entscheidungen oder auch generell Entscheidungen, die uns natürlich freistehen sollten. So vor allem, wenn die Entscheidungen, die eigentlich uns persönlich betreffen oder unseren Lifestyle, wenn die auf politische Ebene gehoben werden, das ist, denke ich, wo es gefährlich wird für Frauenrechte und für Menschenrechte generell. Weil natürlich sollte es jedem selbst überlassen bleiben, ob man eine Burka trägt oder ob man Hausfrau ist und sich nur auf die Kinder konzentriert, also nur unter Anführungszeichen, ist auch eine große Aufgabe, aber auf die Kinder konzentriert und der Mann in die Arbeit geht. Das ist ja natürlich jedem selbst überlassen, aber sobald es zu einem Zwang wird und zu einer neuen Vorstellung von wie Gesellschaft funktionieren soll und so auch verwendet wird, um Rechte rückgängig zu machen, das ist natürlich genau das schwierige Thema, dem wir uns jetzt konfrontiert sehen mit dem Mainstreaming dieser Bewegungen.
Aber damit ich einer Frau quasi das Argument, wir verbieten Abtreibung und dafür gibst du dann dein Stimmrecht ab. Das bedeutet ja, ich nehme dir dein Abtreibungsrecht und dafür nehme ich dir dann auch noch als Belohnung das Stimmrecht. Damit man das überhaupt als ein Angebot empfindet, muss man ja schon ein sehr konservatives, radikalisiertes, christliches, nehme ich mal an, Weltbild haben. Davon gab es ja vor wenigen Jahren noch gar nicht so viele. In den USA, in den Südstaaten war das wohl ausgeprägter, aber wo kommt diese Bewegung jetzt in Europa her, wo das überhaupt ein Angebot ist?
Ja, es ist eine gute Frage und es ist auch sehr dystopisch, weil die Frage ist auch, gibt es dann überhaupt noch eine Grenze oder wird als nächstes auch, werden Verhütungsmittel verboten und sehen wir uns in einem Szenario, wo es so ähnlich aussieht wie in Margaret Atwoods Report einer Magd. Also ich glaube, da kann es auch noch in viel radikalere Richtung gehen, wenn man mal kein Stimmrecht mehr hat. Dann
also was ich an der Stelle auch irgendwie interessant finde, und Julia, würde mich auch deine Einschätzung interessieren, das, was im deutschsprachigen Raum eben auch in Österreich jetzt immer mehr wird, sind diese christlichen Influencer. Da gibt es ganz starke eben in Deutschland. Das ist insofern ein bisschen anders als die Tradwives, weil die, sei es die Sprache oder sei es eben auch sozusagen unser Kulturverständnis, natürlich viel anschlussfähiger sind. Und die kommen teilweise eben auch aus dem Lifestyle, haben über Mode, Fitness viele Follower aufgebaut und haben jetzt machen so einen Schwenk in Richtung eine gute Christin ist. Und dieses gute Christinnensein, bedeutet eben auch die Unterordnung. Da gibt es eine ganz bekannte, Melaine heißt sie, die eben auch schon öfter aufgetaucht ist in anderen Podcast-Formaten und auf YouTube stark ist, die halt sagt, ja, ich bin eine christliche Frau, ich brauche einen christlichen Mann, der meine Unterordnung verdient. Aber diese Unterordnung ist ganz klar stark dabei. Und ich habe unlängst mit einer Pfarrerin aus Wien gesprochen, einer evangelischen Pfarrerin, der Julia Schnitzlein, die mir erzählt hat, dass immer mehr jugendliche Mädchen zu ihr kommen, die eine Kirche suchen, weil sie Regeln suchen, die auch gerne getauft werden möchten und dann aber zu Freikirchen abwandern, weil sie, diese evangelische Pfarrerin, viel zu liberal ist, weil sie halt nicht sagt, Sex vor der Ehe ist Sünde, schwules Leben ist Sünde. Und die erzählt mir aber, dass diese Anfragen immer mehr werden und viele Freikirchen, und das sind ja evangelikale Gruppen, genau diese strenge Form des Lebens anbieten. Und es, das sagt mir auch die Julia Schnitzlein, und diese Inhalte auch auf Social Media momentan eine echte Belohnungswelle erfahren über die Algorithmen. All ihre Posts, sie ist selbst Christfluencerin der ersten Stunde seit 2017, weil sie die digitale Kirche gut findet, sagt sie, ein Post, der früher 10.000 Aufrufe hatte, hat mittlerweile Hunderttausende, weil der Algorithmus diese christlichen Content-Inhalte einfach belohnt. Und das kommt auch aus den USA. Und ich würde, deine politische Einschätzung würde mich da jetzt auch interessieren, wie sehr diese Idee Christian Nation mit diesen Wegnahmen von nicht nur Rechten, sondern dann auch wirklich, das ist ja eine Rolle rückwärts, auch im kompletten Feminismus.
Ja, es ist, ich würde auch sagen, dass es im US-Kontext viel stärker noch ausgeprägt ist und auch, dass diese fundamentalistisch-christliche Dimension deutlich stärker dort ist. Aber ich glaube schon, dass auch Europa in gewissem Maße anfällig ist für eine Verschiebung in den kommenden Jahren. Und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel in Großbritannien, wo viele der rechten Bewegungen eigentlich nicht besonders religiös, also nicht besonders viel mit Christentum anfangen konnten bis vor kurzem, wo zum Beispiel Tommy Robinson, der die English Defence League gegründet hat, jetzt immer wieder sehr prominent in den Medien war, weil er große Demonstrationen veranstaltet hat gegen Migration, aber auch für traditionelle Familie und so weiter. Und der hat sich jetzt immer mehr auch dieser US-christlich, fundamentalistisch-christlichen Linie, also da eingeordnet und bekommt auch dementsprechend Unterstützung aus den USA. Und das hat dazu geführt, dass es eine Art Verschiebung gibt jetzt in Großbritannien, die ist wirklich live zu beobachten, die viel mehr diese christliche, die Ausbeutung von Christentum, so muss man es ja nennen, eine Instrumentalisierung von Religion, verwendet auch in der Rhetorik und in der Propaganda zum Beispiel von rechten Influencern und rechten Netzwerken. Und ich vermute, dass das auch in Europa eben, also weiter auch passieren könnte, weil einfach viel, viel Einfluss aus den USA da ist und ebenso, wie du sagst, Barbara, auch die Algorithmen genau diese Inhalte verstärken.
Man sieht ja, habe ich den Eindruck, bei uns jetzt wirklich die ersten ganz deutlichen Schritte. Also die FPÖ ist traditionell eine antiklerikale Partei gewesen und hat das religiöse bürgerliche Spektrum, wenn man so will, vollkommen der ÖVP überlassen. Und jetzt gibt es zu Pfingsten komplette Inserate im Well. Das scheint mir auch aus den USA übernommen zu sein. Trump ist auch alles andere als ein fundamentalistischer Christ mit tief christlicher Lebensweise und hat dieses Publikum schon bei seiner ersten Präsidentschaft für sich instrumentalisiert und mobilisiert und bei der zweiten im Wahlkampf noch umso mehr. Und da habe ich den Eindruck, beobachten wir das jetzt tatsächlich im deutschsprachigen Raum, jetzt gerade live passierend.
Ja. Ja, und es gibt auch ein starkes US-Interesse, also auf politischer Ebene von der Trump-Regierung an dem Erhalt der europäischen, so haben sie es ja formuliert, in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie auch, der europäisch-christlichen Zivilisation. Und das ist schon was, wo man auch in der Zukunft noch mehr aus den USA, noch mehr Kampagnen erwarten kann, Wir haben früher uns vor allem in anderen Richtungen umgeschaut, wo eventuell staatliche Akteure sich einmischen könnten in unsere Wahlen oder in unseren Online-Diskurs, also vor allem Russland natürlich. Aber ich denke, dass hier mittlerweile die MAGA-Bewegung und eben auch die christlich-fundamentalistischen Netzwerke in den USA auch durchaus ein Interesse daran haben, Einfluss auf Europa zu nehmen.
Und die stoßen da, finde ich, also meine Beobachtung, in ein Feld, in ein aufbereitetes, das anders aussieht, weil wir diese große Islamdiskussion im rechten Spektrum in Europa haben und natürlich als Gegenkraft aufgebaut, basiert auch eben diese Übernahme und Radikalisierung als Christentum, da sich eine eigene Identifikation aufzubauen gegen den Islam, gegen islamische Mitbürgerinnen. Das ist anders noch als in den USA in einem Stehen.
Ja, mir ist unlängst ein Video untergekommen. Da gibt es einen großen Christfluencer in Deutschland, der heißt Ketzer der Neuzeit. Der ist ursprünglich mal so durch die Lande getingelt und hat gegen Wokeness, also mit Leuten gesprochen, die anscheinend woke waren, und hat damit sein Publikum abgeholt und ist jetzt dazu übergegangen, wirklich so einen Christfluencer-Podcast zu machen. Und unlängst saß dort Alice Weidel. Und jetzt ist die AfD, ja, wissen wir ja, viele ehemalige Ostbundesländer aus Deutschland sind ja eigentlich ohne Religion eigentlich sozialisiert, und Alice Weidel eigentlich auch nicht, und sitzt dort und sagt, na ja, ich brauche vielleicht noch ein bisschen Zeit, bis ich halt glauben kann, aber schon aus der Beobachtung würde ich sagen, schon ganz klar irgendwie dieses neue Zielpublikum mitzunehmen, weil man ja in den Werten und in den politischen Aussagen, gerade wenn es um Migration und um diese Angst geht, natürlich ein passendes Gegenangebot schaffen muss. Und da ist dann auch das Christentum, und Julia, ich würde voll recht geben, dass es ein Missbrauch ist, natürlich von Religion, weil ich bin aufrechte Katholikin, mich nervt das auch ziemlich, aber dass es dann nicht mehr so viel Unterschied macht, wen ich für meine Zwecke instrumentalisiere. Und die AfD ist da ganz gut darin. Und das, was du über die FPÖ erzählt hast, das passt natürlich auch in dieses Bild, was für eine Art von Familien wollen wir denn eigentlich haben. Wir wollen ja nicht die Mehrkind-migrantische Familie, wir wollen ja die Mehrkind-weiße Familie.
Ja. Ja, und auch in den jüngsten Generationen sieht man, dass es eine größere Anfälligkeit für genau diese Ideen gibt. Also es gibt jetzt auch immer mehr Studien dazu, wie vor allem in der Generation Z und auch in der Generation Alpha es immer größere Unterschiede in den Ideologien und den Weltanschauungen zwischen jungen Männern und jungen Frauen gibt, und dass da natürlich gibt es einerseits den Trend auch der Tradwives auch in der jüngsten Generation, aber was sehr stark zu sehen ist, ist, dass vor allem auch die Männer immer mehr sehr in eine rechtskonservative Richtung gehen und dann auch eher in Richtung Radikalisierung in diese Richtung neigen. Was sehr spannend ist, weil es auch auf Dating-Plattformen zu beobachten ist, dass die meisten Jugendlichen und vor allem dann auch junge Erwachsene nicht mehr bereit sind, jemanden aus der anderen politischen Ecke zu daten. Und das bedeutet, dass es wird auch sich zeigen wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wie mit dieser größeren Spaltung umgegangen wird, also diesen Gender, diesen unterschiedlichen Vorstellungen von wie man Familie leben soll, wie Lifestyle funktionieren soll, wo es auch so große genderspezifische Unterschiede gibt.
Wie stark ist denn da der Rebellionsaspekt gegenüber der Elterngeneration? Also jetzt war in Wien die Pride mit, glaube ich, 300.000 Menschen, die rund um den Ring sexuelle Vielfalt, Freiheit und Stolz gefeiert haben. Das ist 40 Jahre her, dass die Stonewall Riots quasi die erste Pride-Demo, wenn man so will, waren. Und 40 Jahre später ist das so etabliert, dass es in allen großen Städten bunte Demos gibt. Das ist natürlich aus Sicht von jemandem, der so aufgewachsen ist, dass das immer schon so war, auch kein Akt der Rebellion mehr. Da frage ich mich, ob sozusagen das, was in den 70er Jahren vielleicht gegenüber der Weltkriegsgeneration war, dass ich mir als junger Mann lange Haare wachsen lasse und Glockenhosen trage und Blümchenhemd und irgendwie am Strand sitze und Gitarre spiele, genau das Gegenteil zu einer Weltkriegsgeneration, ob das jetzt wieder in die Gegenrichtung kippt. Statt offen zu sein für die Gesellschaft, rebelliere ich und mauere ich mich wieder in einem konservativen Weltbild ein. Vielleicht ist es das.
Ja, genauso wird es auch dargestellt von, egal ob man sich die Identitären anschaut, die eine Art Gegenkultur schon von Anfang an versucht haben zu etablieren und das zum Teil auch durchaus so framen konnten, eine Rebellion gegen den Status quo. Und zum anderen aber auch die ganze Manosphere und so diese Männer-Subkulturen im Internet, die sich auch als starke Gegenkultur zum Mainstream sehen und gegen die liberal-progressiven Ideologien stellen.
Ich weiß nicht, Julia, ob du dir das angeschaut hast, weil wir reden ja jetzt die ganze Zeit, okay, da gibt es ein gesellschaftliches Phänomen, das fängt in den USA an. Und dann wabert jetzt natürlich über Social Media dementsprechend schneller und vernetzter auch nach Europa, auch nach Österreich. Und diese Krise der Männlichkeit, die ja du auch schon lange verfolgst und die ja mit Radikalisierungsströmungen immer auch einhergeht, weil sie halt stark von Männern auch angetrieben wird. Ich frage mich halt, wo die ihren Ausgang genommen hat oder wo sie eigentlich herkommt. Und unlängst ist mir zufälligerweise eine sehr alte Dokumentation von Michael Moore in die Hände gefallen. Die hieß Roger and Me und ich glaube, die ist von 1989 oder so, wo er beschreibt, diese abgehängten Arbeiter in Michigan mit dem Niedergang der Krise der Autoindustrie. Und dann, also jetzt Michael Moore kann man mögen oder kann man nicht mögen, aber dann ja laufend auch drüber in seiner Arbeit und in seinen Büchern berichtet hat, dass halt viele von diesen Rust Belt Ländern und Bundesstaaten, wo einfach Männer nicht nur ihrer Arbeit, sondern auch ein bisschen ihrer Identität enthoben wurden. Und das ist meine kleine Hausfrauen, darf ich gar nicht sagen jetzt, Theorie, dass es vielleicht schon viel früher begann mit dem Umbau, mit dem wirtschaftlichen, mit dem kapitalistischen Umbau, dass sich da auch diese Krise der Männlichkeit entwickelt hat. Aber du bist da viel stärker drinnen. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich denke auch, dass man es nicht punktuell irgendwo festmachen kann, sondern dass, so wie du sagst, dass es schon was ist, was ein Prozess war, der sich über die letzten Jahrzehnte auch entwickelt hat, der mehr Stress auf unterschiedlichen Ebenen und Stress im weitesten Sinne ergeben hat für Männer oder zumindest, und Stress ist natürlich auch subjektiv, aber führt auch zu körperlichen Reaktionen. Und das Interessante ist, ich recherchiere gerade für mein nächstes Buch, das im Oktober mit Zurkamp erscheint, zum Thema, warum wir jetzt gerade wieder so ein Comeback von aggressiven Männlichkeitsmythen sehen. Und ich schaue mir dafür auch an, zum Beispiel, was so die Ursachen sind, also auch im geschichtlichen Kontext, zu welchen Zeitpunkten wir solche aggressiven Männlichkeitsmythen gesehen haben und so eine Zunahme an männlicher Gewalt, an Radikalisierung, vor allem unter Männern. Und es scheint immer wieder auf ähnliche Faktoren zurückzugehen. Die sind Stress, ein Empfinden von Mangel oder Knappheit, also Ressourcenknappheit vor allem, und Status, Wettkämpfe oder Wettbewerbe. Und ich denke, auf all diesen Ebenen hat sich enorm viel getan in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch schon in den letzten Jahrzehnten. Einerseits mit neuen Technologien und auch wie die Algorithmen alles beschleunigen, das enorm schnelle Informationsökosystem, aber generell unser Lebensstil, der extrem schnell geworden ist, und gleichzeitig die ganze Reihe an Krisen, durch die wir gegangen sind. Und all das hat mehr, auf all diesen drei Ebenen, denke ich, mehr Druck erzeugt. Also einerseits Stress, aber auch eben diese Ressourcenknappheit und das Gefühl, man muss noch mehr um den eigenen Status kämpfen. Und da würde ich sagen, dass vor allem auch nochmal die Corona-Pandemie und auch die derzeitige Wirtschafts- und Inflationskrise und auch die Sicherheitskrise, also die Konflikte global, auch nochmal einen zusätzlichen Beitrag leider geleistet haben zu diesen Themen und zu diesen Stressfaktoren.
Das ist vielleicht vor einiger Zeit auch viel zu positiv oder viel zu optimistisch gesehen worden. Ich kann mich noch erinnern an die Diskussionen Fight Club, der Kultfilm vor einer Generation, ja, in Wahrheit eine sehr intellektuelle Sache darüber, dass Edward Norton kein cooler Typ ist und davon träumt, Brad Pitt zu sein, und eine Selbstkritik am Männerbild, warum träume ich davon, auszusehen wie Brad Pitt. Ich kenne keinen Mann, der damals im Kino war und nicht lieber Brad Pitt als Edward Norton gewesen wäre, der darüber reflektiert. Ja. Also angelegt als solches, dass wenn du dich selbst schwächer fühlst oder sonst was, dass das alte klassische Männerbild Zuflucht bietet, glaube ich, war das schon immer. Also das Optimistische, wir sind jetzt so liberal und aufgeklärt und draußen aus den konservativen Strukturen war das wahrscheinlich auch für eine Generation nicht.
Es ist unglaublich, welches Ausmaß das dann in den sozialen Medien annimmt mit so Influencern wie Liver King oder die dann einen wirklich ganz ursprünglich männlichen Lebensstil, wo man nur rohes Fleisch isst, propagieren. Barbara, was sagst du zu diesen Tendenzen?
Naja, was ich bemerke ist, wie du weißt, habe ich ja zwei Kinder, die sind 14, Mädchen, aber die gehen auch mittlerweile schon ins Fitnessstudio, weil warum auch nicht schon mit 14? Und was die dort sehen, sind reihenweise junge Burschen, die wirklich an sich arbeiten, und das ist irgendwie ihre Wertübersetzung. Also Luxwaxing kommt ja auch nicht von irgendwo, was jetzt irgendwie so gehypt wird. Also wie ein Mann auszusehen hat, vielleicht hast du da auch recherchiert dazu, dass es plötzlich eben wieder darum geht, dass es, also von gesund braucht man gar nicht reden, darum geht es schon längst nicht mehr, aber diese körperliche Darstellung, dass man eben dann was ist als Mann, wenn man diese und jene Muskeln definiert hat und diese und jene Proteinzufuhr zu sich nimmt, dass das ein großer Identifikationsfaktor ist und der halt gefühlt immer früher auch beginnt. Und wenn ich mir denke, was auf der anderen Seite öffentliche Bühne Donald Trump jetzt zu seinem 80. Geburtstag veranstaltet hat mit diesen Käfigkämpfen, also wie heißt es, Mixed Martial irgendwas, du weißt das besser, aber diese Gladiatorenkämpfe, die hier stattfinden, wo man ja gar nicht mehr recht weiß, wie soll man eigentlich da drauf schauen, würde mich interessieren, wie du das beobachtest, jetzt gerade auch im Hinblick auf deine Recherchen aktuell.
Ja, es ist unglaublich, also dieser, ich würde es auch vergleichen mit Gladiatorenkämpfen, ist wahrscheinlich, wir kommen jetzt näher ran als in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch Jahrhunderten irgendwelche Politiker herangekommen wären an sowas wie Gladiatorenkämpfe, also mit dieser Ultimate Fighting Championship und diesen Käfigkämpfen in Donald Trumps, also im Weißen Haus oder am Rasen vom Weißen Haus. Ich war tatsächlich vor ein paar Monaten für die Recherchen für mein Buch bei einer Veranstaltung von der Ultimate Fighting Championship, von den Ultimate Fighting Championships, die ja unglaublich brutal und blutig sind. Also ich war im Londoner, im O2 mit sehr, sehr vielen anderen Menschen, die da gerne zugeschaut haben. Aber was ich so spannend finde, ist, dass das jetzt so politisiert wird. Weil das war natürlich, das gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten. Und ich mache selber Kampfsport und ich bin auch nicht gegen Kampfsport an sich. Aber es ist eine Instrumentalisierung auf politischer Ebene, die auch dann genau eben diesen Trend in Richtung autoritäre Strongman, Führungsfiguren oder politische Figuren vorantreibt und gleichzeitig verbindet mit dem, was im Alltäglichen stattfindet, mit der Glorifizierung von so aggressiver Männlichkeit und auch Influencern wie Andrew Tate. Und das finde ich interessant, wo die zwei sich treffen, diese zwei Trends. Also einerseits auf politischer Ebene die Rückkehr von autoritären Strongman-Figuren und andererseits die Jugendkulturen. Und hier gibt es auch ein Trend in Richtung Verwendung und Ausbeutung von Mixed Martial Arts und Kampfsport generell, die ich auch sehr schwierig finde, weil ich eben selbst auch eigentlich begeistert bin von einigen Disziplinen im Kampfsport und das auch merke, dass hier immer mehr junge Männer dadurch auch in eine Radikalisierungs- oder zumindest eine sehr stark polarisierende Richtung getrieben werden.
Aber was ich mich natürlich bei all dem frage und mich auch gefragt habe, als ich für mein Buch recherchiert habe, was haben wir denn falsch gemacht? Also ist die Idee einer liberalen Demokratie und einer gewissen Weltoffenheit und einer gewissen Toleranz und Fürsorge und Nächstenliebe wirklich so eine dumme Idee, dass ich jetzt da reihenweise ganze Gesellschaftsschichten davon abwenden. Das kann doch jetzt nicht nur am Stress liegen. Ich mache mir da irgendwie schon Gedanken drüber. Vielleicht ist auch eine Generationenfrage. Ich bin schon recht überzeugt davon, dass das eine gute Idee ist, aber warum fällt es so schwer, das zu übersetzen? Oder haben wir da irgendeinen blinden Fleck, den man nicht sieht?
Ich denke auch, dass wir vieles übersehen haben, dass sich das Ganze schon sehr lange schleichend angekündigt hat und auch vor allem auch junge Männer und Buben in den Schulen und in unterschiedlichen Lebensbereichen ja auch schon zurückgefallen sind. Das sieht man auch in den Statistiken, dass sie akademisch weniger gut performen tendenziell und dass man zum Teil auch viele dieser Trends, denke ich, übersehen hat, wo dann extremistische und radikale Kräfte genau da in dieses Vakuum steigen konnten und sagen konnten, hey, wir haben die Lösung. Und egal, ob diese Lösung dann Looksmaxing heißt oder diese Selbstoptimierung oder ob die in eine eher gewaltvolle Richtung geht oder über Kampfsport, der aber instrumentalisiert wird oder auf christlich-fundamentalistischer Ebene gesagt wird, so kommen wir zurück zu einem Idealbild und zu einer besseren Welt für Männer.
Es könnte, glaube ich, schon ein Gefühl von Konkurrenzkampf sein. Also das Aufbruchgefühl, wenn wir unser ganzes Leben lang arbeiten und dann haben wir am Ende des Lebens ein Haus gebaut und können das unseren Kindern vererben, und das Aufstiegsgefühl, das es vor ein, zwei Generationen in dem Sinn gab, das, glaube ich, wird nicht mehr verbreitet, medial auch nicht mehr diskutiert, dass du nach 30 Jahren Arbeit besser dastehst als früher, ist einmal das Erste, das weggerutscht ist in dem Sinn. Jetzt kommt dann noch die ökologische Bewegung daher und sagt, unendliches Wachstum ist unmöglich, also darfst du gar nicht unendlich wachsen. Das ist die erste Bedrohung, die man hört. Jetzt können wir das ausdifferenzieren, warum es so nicht ist, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Und dann sollst du noch 50-50 teilen durch Gleichberechtigung. Heißt natürlich, wenn es 10 Posten gibt, die früher 10 Männerposten waren und jetzt sollen es 5 Frauen mindestens sein, ist ein weiteres Bedrohungsgefühl. Also vielleicht gab es da tatsächlich eine Form von blinden Fleck. Und ich glaube, was in meiner Wahrnehmung schon auch anders war, ist, wenn wir jetzt vorhin von diesen Stonewall Riots gesprochen haben, wenn wir davon gesprochen haben oder darüber reden müssen, wie die Gleichberechtigungsmaßnahmen jahrzehntelang eigentlich immer besser wurden, wie Antirassismusgesetze grundsätzlich einmal immer besser wurden, als überhaupt bewusster wurde, Diskriminierungen immer bewusster gemacht wurden. Ja. Wenn du auf diese Welt schaust, aus der Perspektive von Rechtsextremen oder extrem Religiösen, dann waren die in den 60er Jahren ja komplett abgemeldet. Ja. Aber die neue Rechte hat in Frankreich in den 60ern mit den ersten Texten überhaupt begonnen, sich frisch aufzustellen. 60 Jahre später wurden die dann überhaupt erst groß, während die liberale Welt sozusagen Erfolge gefeiert hat und offensichtlich, also selbstkritisch schaue ich 20 Jahre zurück, ich dachte schon, dass die Welt immer liberaler wird und das quasi in diese Richtung geht, weil es ja eine tolle Sache ist und wenn du den Menschen Freiheit gibst, dann werden sie immer liberaler werden und immer mehr andere Leute einschließen. Dass die Welt damit auch komplexer, komplizierter und das wird und das vielleicht gar nicht toll ist, hatte ich vor 30 Jahren nicht am Plan.
Ja. Ja, und so wie du sagst, dieser wahrgenommene Wettkampf einerseits mit Frauen, die immer stärker auch an Arbeitsplätzen und auch in Führungspositionen hoffentlich auch in der Zukunft vertreten sind, und andererseits aber auch natürlich mit Menschen mit Migrationshintergrund, wo zumindest die Wahrnehmung eine ist von, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Und zusätzlich jetzt auch noch mit KI und mit diesen neuesten technologischen Trends. Also ich glaube, da wird ein Angriff auf vielen Ebenen wahrgenommen zumindest oder empfunden, der dieses Unsicherheitsgefühl auch nochmal stärkt.
Ja, ich habe noch ein bisschen die Sorge, jetzt habt ihr, oder Michelle, du, Peter Thiel, das letzte Mal ja in aller Ausführlichkeit besprochen, aber wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe in dieses Christliche und aber auch dieses Katholische, es sind ja nicht nur Evangelikale, sondern es sind auch Katholische, J.D. Vance ist da ein großer Verfechter. Und da gibt's also die meist downgeloadete App, heißt Halo, Und die zwei Menschen, die am meisten investiert sind, diese Millionen Downloads und Prominente, die da wie Gwen Stefani, die dort auftreten und wo es Gebete gibt, da gibt es auch Abtreibungsgebete übrigens. Also ist wirklich eine ganz schräge Angelegenheit und investiert sind J.D. Vance und Peter Thiel. Also meine Sorge ist eher, dass wir das Liberale verlassen und ins Libertäre übergehen, also jetzt von der Gesellschaftsform. Und damit das niemand wirklich mehr mitkriegt, sind natürlich diese Rollen, die wir vorher besprochen haben, also ganz klar männlich, das ist deine Rolle, ganz klar weiblich, das ist deine Rolle. Und das ist dann quasi der breite Diskurs einfach gar nicht mehr da ist, den liberale Demokratien ja schon als Erfolg verbuchen können, zu sagen, man bespricht Themen, die gesellschaftlich relevant sind, dass man den so nicht mehr hat. Und das ist ein bisschen meine Sorge, aber ich lasse mich gern beruhigen. Julia, wie siehst du das?
Es ist absolut auch, also ich teile diese Sorge und ich denke, es wird interessant zu sehen, wie sich in den nächsten Jahren diese Spaltungen und Spannungen innerhalb der rechten Bewegung, die aus den USA vor allem ausgeht, aber wie sich die entwickeln. Weil natürlich gibt es auch da ganz unterschiedliche auch Richtungen, die sich das entwickeln kann. Also einerseits eben die christlich-fundamentalistische Entwicklung, aber andererseits auch die ultralibertäre Entwicklung, die nicht immer unbedingt in Einklang ist mit dieser christlicheren Linie. Das finde ich auch ganz interessant, weil es da durchaus auch noch Möglichkeiten gibt, wie sich das in die eine oder andere Richtung verschieben kann oder auch vielleicht komplett einen großen Konflikt entstehen lässt innerhalb der MAGA und der weiteren Republikanerbewegung.
Was würdest du sagen, nur ganz kurz, was würdest du sagen, welche Rolle spielt da jetzt noch Donald Trump in dieser Richtungsentscheidung? Oder spielt da eigentlich eh gar keine mehr, weil dahinter ja schon die quasi Nachfolger scharren, wer es dann auch immer sein wird?
Ja doch, ich denke schon, dass Donald Trump eine ganz große Rolle spielt, weil Trump es geschafft hat, diese unterschiedlichen Kräfte zu vereinen oder unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube nicht, dass jeder Politiker das schaffen würde im gleichen Ausmaß. Und das war ja die große Stärke auch von Trump, muss man sagen, im Wahlkampf, dass er es geschafft hat, die Libertären über Elon Musk und über Peter Thiel und so weiter, die mitzunehmen, gleichzeitig aber auch über J.D. Vance, die sozioökonomisch schlechter gestellten und die vor allem eine Motivation hatten, weg vom Status quo und für auch mehr vielleicht gerechtere Ressourcenverteilung. Also verrückt eigentlich, dass Trump das geschafft hat, der, wo es ja selbst in einem Paradox steht zu seinem eigenen Lebensstil und zu seiner eigenen Geschichte. Und gleichzeitig natürlich seine loyale MAGA-Community. Aber die drei unterschiedlichen, ich würde schon fast Bewegungen nennen, die stehen ja doch auch in vielen Konflikten miteinander. Und ich glaube, so jemand wie Trump hat es geschafft, sie zusammenzubringen. Aber auch hier hat man schon einzelne Konflikte hier und da aufkochen gesehen. Und ich glaube, es wird interessant zu sehen, ob ein Nachfolger, ein potenzieller Nachfolger, wahrscheinlich wird es keine Nachfolgerin, aber ob es der auch im gleichen Ausmaß schafft, diese unterschiedlichen Segmente zusammenzuführen.
Interessanterweise habe ich auch beobachtet, dass diese innerhalb dieses autoritären Spektrums unterschiedliche Schichten gut zusammenpassen. Ich habe mir nämlich auch so einen Ultimate Fighting Kampf vor einigen Monaten. Es gibt in Wien ja auch alle paar Monate solche Großveranstaltungen, da bin ich mal hingegangen und habe dann aus den hohen Rängen sitzend nach unten in den, wenn man so will, VIP-Sektor geschaut, der rund um den Ring herum sitzt. Das war hochgradig faszinierend. Dort waren zwei Gruppen über mehrere Tische verteilt. Das eine waren vollbärtige, sehr traditionelle islamische Communities und das andere waren Rockergruppen mit rechtsextremen Aufnähern, die haben sich bestens befreundet, umarmt und auf die Schultern geklopft und sind nebeneinander rund um diese Kampfkäfige gesessen. Also würdest du auch nicht glauben, dass die allerbeste Freunde sind und war sehr intim.
Ja, diese Szene ist vor allem in Wien und in Österreich generell enorm interessant, weil es eben genau das auch auf den Punkt bringt. Ja.
Nun, wir haben eine Frage. Was lernen wir von Donald Trump? Mit dem, was wir jetzt besprochen haben, schwappt etwas nach Europa, eine Bewegung nach Europa, die, sagen wir mal, 10, 15 Jahre Vorsprung in den USA hat? aus einer feministischen, liberalen, gesellschaftspolitisch, demokratischen Perspektive, was lernt man jetzt eigentlich daraus, wie wir hier umgehen müssen?
Also Julia, wenn ich dir richtig zugehört habe, dann müsste man sich fast wünschen, Donald Trump würde doch eine dritte Amtszeit kriegen, weil er vielleicht noch der moderateste ist von all jenen, die auch noch so in der Reihe stehen im republikanischen Spektrum. Was wir von ihm lernen können, ist, dass er es, glaube ich, aus meiner Perspektive sicher geschafft hat, mit diesem Make America Great Again, mit diesem nationalen neuen Anschub, viele Gesellschaftsschichten zu vereinen, aber eben auch dieses ganz stark Traditionelle wieder salonfähig zu machen, also gegen die viel gescholtene Wokeness, gegen Achtsamkeit, auch was Rassismus betrifft. Und lernen, unter Anführungszeichen, kann man, glaube ich, nur, dass man vielleicht doch als europäisches Land und als unsere Gesellschaft diese Dinge anders bespricht und vielleicht auch in einer Tradition anders ist. Ich glaube, wir haben auch andere soziale Netzwerke, ich sage nicht Social Media, sondern die Absicherung in unseren Gesellschaften ist eine andere für Menschen, denen es gerade nicht so gut geht. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schutzmechanismus, der Europa möglicherweise die ganz große Aufrüstung nach dem Zweiten Weltkrieg gekostet hat. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, bringt er uns diese Art von Gesellschaftsschutz, die wir brauchen, um dieser Polarisierung was entgegenzuhalten. Das glaube ich schon. Ich glaube, das Gute ist, dass man drauf schauen kann, wie es woanders gerade schlimm wird und sich entscheiden kann, es anders zu tun.
Ich denke schon, dass wir hier einiges lernen können aus den USA und vielleicht auch besser darauf achten sollten, welche Bevölkerungssegmente besonders stark in Krisen betroffen sind, wie wir denen besser zuhören können, wie auch wir auf die Bedürfnisse und auf die Ängste oder Sorgen von jungen Männern vor allem eingehen können. Ich bin selbst auch Mama von zwei kleinen Buben noch, aber mache mir auch viele Gedanken darum, ob wir es schaffen, das in eine andere Richtung wieder zu drehen. Weil so wie es jetzt im Moment läuft, und das ist nicht nur in den USA so, sondern das zeigt sich auch in Großbritannien und auch in Europa und auch im deutschsprachigen Raum, ist es, glaube ich, was, wo wir wirklich schauen müssen, dass wir nicht die nächste Generation an jungen Männern und Buben verlieren an radikale Kräfte oder zumindest an sehr rückgängige Rollenbilder und Ideologien, die uns zurückkatapultieren ins letzte Jahrhundert oder vielleicht noch weiter zurück.
So wie vorhin gesagt, diese radikalen Kräfte haben zwei Generationen gebraucht, um überhaupt so groß zu werden, wie sie jetzt sind. Ich hoffe doch, dass die demokratischen, liberalen, feministischen Kräfte nicht wieder zwei Generationen brauchen, um Oberhand zu bekommen. Schauen wir mal, wie es wirkt. Ich danke euch beiden für diese spannende Diskussion, die über ein breites Themenfeld gegangen ist und sehr aufschlussreich war für mich.
Danke auch von meiner Seite und tschüss.
Ja, ich sage auch ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Feedback bitte an redaktion@ganzoffengesagt.at. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Blue Sky, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Apps mit 5 Sternen bewertet. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal.
Missing Link.